Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der InfoBytes des Netzwerks Zukunftsverband 360 Grad. Hier gibt es praxisnahe und kompakte Impulse für alle, die Verbände aktiv gestalten. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche mit ExpertInnen, wertvolle Einblicke und neue Ideen. Ihr heutiger Gastgeber ist Stefan Kirchner. Also, legen wir los.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute mit dabei ist Olga Stepanoffer. Hallo Frau Stepanoffer, ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Stepanoffer ist Juristin und von der Kanzlei Beidlaw. Frau Stepanoffer, welche Fachgebiete haben Sie dort inne?
Insbesondere bin ich im IT-Recht tätig. Das bedeutet mittlerweile sämtliche Facetten der aktuellen Digitalgesetzgebung, aber eben auch die altbewährten IT-Verträge und datenschutzrechtlichen Fragestellungen.
Das passt ja dann wunderbar heute zum Thema. Wir schauen auf die Thematik Datenschutz. Jetzt so am Anfang des Jahres wollen wir nochmal rückblickend schauen, was war 2025 besonders relevant und wie schätzen Sie das Jahr 2026 ein? Also gucken wir nochmal auf 2025 und die vielleicht auch Vorjahre. Was war da besonders erwähnenswert, was uns vielleicht auch noch in diesem Jahr begleiten wird?
Ein Punkt, den man nicht unerwähnt lassen sollte, ist der Umstand, dass wir mit sehr viel Regulierung seitens der Europäischen Kommission nun umgehen müssen. Das bedeutet, dass früher jedenfalls mit dem Inkrafttreten der DSGVO 2018 wir uns einstellen mussten auf ein komplett neues, viel weiterreichenderes Datenschutzregime. Und nun haben die anderen Digitalgesetzgebungen nachgezogen, um ein paar Beispiele zu nennen. Die DORA für den Banken- und Versicherungsbereich, die NIS 2 für den Bereich der Informationssicherheit, der Cyber Resilience Act, die KI-Verordnung, der Data Act, der Digital Services Act und noch andere. Das heißt, wir haben aktuell mit sehr, sehr viel unterschiedlicher Gesetzgebung im Digitalumfeld zu tun und müssen natürlich schauen, wie wir das konform umsetzen in den Unternehmen und Verbänden.
Sind das auch so aus Ihrer Sicht die Themen, die die Verantwortlichen derzeit am meisten noch umtreiben?
Ich denke, es sind noch viele weitere Themen, insbesondere im Bereich von Nachhaltigkeitsberichterstattung und sonstigen ESG-Themen. Es sind natürlich auch Themen der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Land und auch der politischen und auch geopolitischen Fragestellung. Aber ich denke, gerade für den Bereich IT sind das die relevanten Themen, insbesondere auch das Thema der IT-Sicherheit, Stichwort Cybersecurity. Das heißt, wir müssen uns auch insgesamt sowohl als Unternehmen und Verbände, aber eben auch als Gesellschaft darauf gefasst machen, dass wir ein anderes Niveau an IT-Sicherheit umsetzen und leben müssen, um unsere Systeme auch gesellschaftlich betrachtet sicher zu halten.
Welche Gerichtsentscheidungen der letzten beiden Jahre oder beziehungsweise insbesondere 2025 sind besonders prägend für die Praxis und erstrecken sich auch noch in dieses Jahr hinein?
Also ich denke, dass man an dieser Stelle so ein bisschen differenzieren muss zwischen den klassischen DSGVO-Urteilen, die wir seitens des EuGH kennen, und sonstigen Urteilen, die zu den neuen Themen getroffen worden sind. Ich denke, im Datenschutz wird es hauptsächlich darauf ankommen, dass das Thema des Personenbezugs jetzt mehr wieder in den Fokus des EuGH gerückt ist. Eine Entscheidung aus dem September diesen Jahres, wonach es auch immer darauf ankommen wird, auf die Sicht desjenigen, der die Daten verarbeitet, ob die Daten für ihn noch Personenbezug aufweisen, weil eine Reidentifikation möglich ist oder nicht. Es war sehr, sehr lange umstritten und aus meiner Sicht gab es da sehr viele Diskussionen darüber, wie wir die Reidentifikation verstehen, ob das für jedermann sein muss oder eben für den einzelnen Verantwortlichen. Und da haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Klärung. Ein anderes Urteil, was jetzt natürlich relevant war für den Bereich der KI, jetzt gar nicht so sehr der KI-Verordnung, sondern wirklich eher des Einsatzes der KI, war die Entscheidung am Landgericht München I in Sachen GEMA gegen OpenAI, wo es um Musikstücke ging, die seitens der KI genutzt worden sind. Das heißt, wir sehen, dass zu den alten Themen, Stichwort DSGVO, auch Neubetrachtungen möglich sind. Gleichzeitig sehen wir auch, dass durch die neuen Technologien sich auch immer mehr Fragestellungen konkret auch zu den alten Rechtsgebieten, wie jetzt im Fall von GEMA zum Urheberrecht, stellen. Insofern bleibt das sehr dynamisch und sehr spannend. Es gibt sehr viel Diskussion in diesem Bereich in der Anwaltschaft, aber auch bei der Wirtschaft und sogar zum Teil auch der öffentlichen Hand. Insofern glaube ich, dass all diese Entscheidungen maßgeblich auch das Jahr 26 beeinflussen werden.
Wie haben sich denn die betroffenen Rechte, insbesondere der Auskunftsanspruch, weiterentwickelt?
Der Auskunftsanspruch hat sich insbesondere aus meiner Sicht durch eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 23 weiterentwickelt, nämlich bei der großen Fragestellung, was denn unter dem Recht auf Kopie zu verstehen ist. Und aus meiner Sicht gab es da sehr, sehr viele Fragestellungen, insbesondere bei den arbeitsgerichtlichen Verfahren, weil wir festgestellt haben, dass mit nahezu jeder Kündigungsschutzklage auch ein Auskunftsanspruch nach der DSGVO geltend gemacht wird, um sozusagen die Verhandlungsbereitschaft des Arbeitgebers zu erhöhen und eine etwaige Abfindung vielleicht auch höher ausfallen zu lassen, weil man möglicherweise weiß, dass der Arbeitgeber nicht in der Lage sein wird, diesen Auskunftsanspruch zu erfüllen oder nicht gewillt sein wird, dies zu tun. Insofern war das schon mal sehr gut, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass man wirklich eine Ausfolgerung der Daten im Rahmen einer haptischen Kopie nur dann erhalten kann, wenn das unerlässlich ist, um seine Datenschutzrechte wahrzunehmen. Und ich denke, dass diese Eingrenzung schon mal sehr viel gebracht hat, weil natürlich die Betroffenen immer darauf gepocht haben, dass sie das komplette Dokument, ganze E-Mails, ja, ganze Chatverläufe und ganze Akten rausbekommen. Nur in Anführungszeichen, weil ihr Name draufsteht, dem hat diese europäische Gerichtsrechtsprechung auf jeden Fall schon mal eine Abkehr erteilt. Und es wird ja auch im Rahmen des digitalen Omnibuses diskutiert, ob man die betroffenen Rechte zumindest dahingehend einschränkt, wo sie ganz offensichtlich zweckwidrig angebracht werden. Unter anderem eben, um das arbeitsgerichtliche Verfahren auf Klägerseite zu beeinflussen.
Sie haben gerade unerlässlich gesagt. Was heißt denn dann unerlässlich in dem Bereich?
Eine sehr, sehr gute Frage, die ich schon an mehreren Verwaltungsgerichten ausfechten durfte, wo Mandanten eben auf die Herausgabe von Kopien von Unterlagen verklagt worden sind. Und an der Stelle man halt sagen muss, es darf nicht nur notwendig sein, es darf nicht nur ein Mittel der Wahl sein. Das heißt, ich kann die Daten sozusagen rausschreiben, die davon betroffen sind, sondern es muss so sein, dass es keinen anderen Weg gibt, außer dass ich jetzt zum Beispiel eine Akte nehme und sie kopiere und dem Betroffenen überreiche. Nur dann wäre aus meiner Sicht das Tatbestandsmerkmal oder die Definition von unerlässlich erfüllt.
Welche Tendenzen zeigen sich derzeit im Bereich der Schadensersatzansprüche und Bußgelder und wie bewerten Sie die?
Auch eine sehr spannende Frage. Bei den Schadensersatzansprüchen hatten wir ja sehr viele Diskussionen darüber, ob das europäische Recht einen ähnlichen Maßstab, insbesondere beim immateriellen Schadensersatzanspruch, anerkennt, so wie das deutsche Recht. In Deutschland ist man relativ restriktiv beim sogenannten Schmerzensgeld. Und der Europäische Gerichtshof hatte an der Stelle klar gesagt, schon vor einigen Jahren, es gibt keine Bagatellgrenze. Jeder Schaden, der entstanden ist, ist zu liquidieren, auch wenn er noch so klein ist. Das heißt, Frage des Ob des Schadensersatzes stellt sich weniger, anstatt die Frage, wie hoch er denn ist. Das heißt, es wäre tendenziell auch denkbar, 20 Euro Schadensersatz zu bekommen. Aber er wäre definitiv zu erhalten. Letztendlich gibt es ja einzelne Unternehmen, die nach großen Datenschutzverletzungen Schadensersatzansprüche aufkaufen und die dann gerichtlich gegen den Verantwortlichen gesammelt geltend machen. Aus meiner Sicht hat sich da eingependelt, dass man 100, 200, 300, 400 Euro rausbekommen kann, je nach Qualität des Datensatzes. Aber das sind jedenfalls nicht die horrenden Summen, die zur Anfangszeit der DSGVO eine Rolle gespielt haben. Das jedenfalls mal zum Schadensersatz. Zu der Bußgeldpraxis muss man sagen, dass die Behörden insgesamt immer mehr auch zum Thema der Verständigung greifen. Die Anzahl der Verfahren, die bei einer Behörde anhängig gemacht wird, ist nicht gerade gering. Die Behörde ist verpflichtet, erstmal auf der verwaltungsrechtlichen Ebene die Sachverhalte aufzuklären und so dann zu entscheiden, ob das Ganze an die Bußgeldstelle abgegeben wird. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann ist eben die Frage, wie viele wirklich rechtmäßige, gut begründete Bescheide kann denn überhaupt so ein Justiziariat in einer Aufsichtsbehörde schreiben. Auch da, wie überall, hat man einen gewissen Fachkräftemangel, sodass es sich weniger jetzt auf die ganz großen Bußgelder fokussiert. Ab und zu kommen welche, zum Beispiel bei Vodafone mit den 45 Millionen. Ich spreche jetzt einfach mal für Deutschland. Aber man hat auch Möglichkeiten, und davon wird immer mehr Gebrauch gemacht, sich mit der Behörde hinsichtlich eines Bußgeldrahmens zu verständigen, weil man auch gesehen hat, gerade durch die Entscheidungen, die jetzt neu waren, die vom Europäischen Gerichtshof zurückgespielt worden sind, Stichwort Deutsche Wohnen, dass es gar nicht so einfach ist, einen rechtmäßigen Bußgeldbescheid zu erlassen. Und man muss auch sehen, dass es zum Teil auch ein David-Goliath-Verhältnis ist. Das heißt, dass eine Behörde nur begrenzte Mittel hat, im Justiziariat Entscheidungen durchzusetzen und dann notfalls auch gerichtlich durchzufechten, im Gegenzug zu großen Unternehmen, die dann halt auch genug Geld in der Kriegskasse haben, um eine Horde von Kolleginnen und Kollegen zu engagieren, dieses Bußgeld entsprechend anzufechten.
Und wenn ich mich jetzt orientieren möchte, welche Bedeutung haben da aus Ihrer Sicht zum Beispiel Leitlinien der Datenschutzkommission, des Europäischen Datenschutzausschusses und der EU-Kommission selbst?
Vom Grundsatz her sind sie nicht verbindlich. Das heißt, sie haben keinen Normcharakter in dem Sinne, dass ich dagegen verstoßen würde. Aber das sind natürlich Auslegungshinweise. Und es ist sinnvoll, da mal reinzuschauen, weil das natürlich einem in der Beratung auf der Beraterseite oder in der Umsetzung auf der Unternehmens- und Verbandsseite ein Gefühl dafür gibt, was für die Behörden in Ordnung ist oder nicht. Die Behörden argumentieren ja auch relativ häufig mit Verweisen auf den Europäischen Datenschutzausschuss oder auf DSK-Orientierungshilfen. Daher macht das sehr viel Sinn, da auch regelmäßig reinzuschauen, insbesondere auch, weil diese Leitlinien nicht für alle Ewigkeit gelten, sondern ebenfalls auch angepasst bzw. aktualisiert werden. In dem Sinne ist das eine gute Möglichkeit, die Meinung der Behörde kennenzulernen, ohne mit ihr konkret in einem Verfahren befasst zu sein.
Und wenn Sie jetzt nochmal in die Praxis schauen, welche Fehler machen Organisationen, sei es jetzt Verbände, sei es Unternehmen, immer noch am häufigsten?
Ich denke, am häufigsten ist aus meiner Sicht die mangelnde Dokumentation, dass man zum Beispiel keine ordentlichen Verfahrensverzeichnisse pflegt, dass man das Löschkonzept, sofern man es dann aufgestellt hat, nicht konsequent umsetzt, dass man vielleicht Datenschutzerklärungen auf der Webseite nicht komplett aktuell hält. Aber aus der rein technischen Perspektive, und wir waren viel damit befasst dieses Jahr, ist es häufig so, dass man auf Webseiten feststellt, dass das Unternehmen bzw. der Verband gar nicht so zu 100% weiß, was da eigentlich alles verbaut ist. Das heißt, wir haben regelmäßig den Fall, wenn wir zum Beispiel im Rahmen auch von einem Verwaltungs- bzw. Bußgeldverfahren die Webseite uns angucken, dass da wesentlich weniger drin steht in der Datenschutzerklärung, als dann tatsächlich auf technischer Ebene verarbeitet wird. Was häufig daher kommt, dass Verantwortliche nicht den kompletten Einblick in die IT haben, der IT-Dienstleister bzw. die Medienagentur nach Gutdünken Sachen einpflegt und eigentlich sich nicht so richtig jemand verantwortlich dafür fühlt. Das wären so zwei Sachen, die ich an der Stelle ein wenig rausstellen würde.
Und aus Ihrer Sicht, was ist eigentlich schlimmer, zu viel in der Datenschutzerklärung zu haben oder dann doch zu wenig, wenn ich mich nicht auskenne? Könnt ihr dann natürlich auch quasi die ganz große Keule rausholen und erstmal alles irgendwie abdecken?
Naja, es muss schon passen zu dem, was da auf der Webseite verarbeitet wird. Die Idee von der Datenschutzerklärung ist ja, dass man den Betroffenen transparent informiert über die Datenverarbeitung. Das heißt, es würde wenig Sinn machen, eine ellenlange Datenschutzerklärung von 15, 20, 30 Seiten auf die Webseite zu stellen und dabei nicht die Möglichkeit zu geben, sich darauf gut einzufinden. Das heißt, vielleicht ein Dropdown-Menü zu implementieren oder andere Möglichkeiten, dass man dem Nutzer es ermöglicht, gut durch diese Datenschutzerklärung durchzugehen und die erforderlichen Informationen zu füllen bzw. zu finden. Auf der anderen Seite sollte eine Datenschutzerklärung natürlich nicht wesentliche Teile auslassen. Ich persönlich streite mich viel lieber auf Grundlage eines ausführlichen Textes und erkläre, warum man hier oder da vielleicht eine doch bessere Formulierung treffen könnte, anstatt dass ich auf Grundlage eines halbleeren Papieres streite.
Schauen wir uns mal das Thema der Verantwortlichkeit an. Wie entwickelt sich das Verständnis von Verantwortlichkeit nach DSGVO denn weiter? Oder gibt es da überhaupt Weiterentwicklungen?
Richtig, Weiterentwicklung gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht. Ich denke, dass man über die Jahre hinweg die Rechtsfigur der gemeinsamen Verantwortlichkeit, also Joint Control, besser entdeckt und erforscht hat. Das ist eine Rechtsfigur, die es mit dem alten Bundesdatenschutzgesetz so nicht gab, sodass man früher jedenfalls nur zwischen Verantwortlichen und Auftragsdatenverarbeiter unterschieden hat. Das Joint Control ist ein Novum und fairerweise haben sich Datenschützer in der ersten Zeit so ein bisschen schwer getan, das zu implementieren bzw. überhaupt zu erkennen. Dann kam ein wenig Rechtsprechung seitens des Europäischen Gerichtshofs und mittlerweile setzt man sich vielleicht mehr damit auseinander, ob das hier eine jeweils eigenständige Verantwortlichkeit ist oder ob man doch gemeinsam Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung festgelegt hat und sich so dann um einen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit und auch der entsprechenden Information der Betroffenen kümmern muss.
Hier endet der frei zugängliche Teil dieser Folge. Aber es geht spannend weiter. Werden Sie kostenlos Mitglied im Netzwerk Zukunft Verband 360 Grad und hören Sie den Podcast in voller Länge. Dazu gibt es exklusive Inhalte und Austausch mit anderen VerbandsvertreterInnen. Mehr Infos auf www.zukunftverband360.de und in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.